Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und von Radio Maria in Südtirol. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind heute Abend in der Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonneborn. Worüber unterhalten wir uns heute Abend? Wir starten heute eine mehrteilige Reihe, die sich da nennt Grundkurs in Philosophie. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum wir einen Grundkurs in Philosophie anbieten, wo es doch bei Radio Horeb, bei Radio Maria in Südtirol vor allen Dingen um unseren Glauben geht, um unser Seelenheil, um all das, was wir tun können, um mit Gott näher in Verbindung zu kommen. Tja, dieses Geheimnis, diese Frage, die wird sich erst im Laufe dieser Sendungen lüften. Ich kann Ihnen aber schon verraten, dass es ein spannender Weg wird, diese Frage beantwortet zu bekommen. Die Philosophie, so viel vorweggenommen, geht nicht von der Offenbarung aus, die wir in der Heiligen Schrift bekommen haben. Sie geht von ganz natürlichen Voraussetzungen aus. Sie arbeitet mit dem Verstand, ist aber auf der Suche nach der Wahrheit. Es ist sehr verständlich, dass vielleicht vielen von Ihnen, wenn Sie Philosophie hören, erst einmal die Jalousie herunterklappt. Denn wenn es hochkommt, hat man in der Schule, wenn man nicht eine spezielle Ausbildung bekommen hat, einige klingende Namen gehört. Kant, Heidegger, Hegel. Wenn es gut gegangen ist, hat man dann noch Namen gehört wie Thomas von Aquin, Aristoteles, Plotin und so weiter. Aber sich da rein zu vertiefen, genau herauszufinden, worum es denn da geht, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, das ist oft in einer sehr naturwissenschaftlich geprägten Schulbildung außen vor. Und dennoch ein ganz, ganz wichtiges Thema, oft, wie gesagt, ausgespart und ein wenig an den Rand gedrängt. Nicht umsonst ist in der Ausbildung zum Priestertum, also zu jenem Stand, zu jenem Beruf, der sich um das Seelenheil der ihm Anvertrauten kümmern soll, die Philosophie vorgeschrieben. Und nicht zuletzt haben wir einen Papst und hatten wir den vorigen Papst, die beide sehr viel Wert darauf legen, dass mit dem Verstand die Wahrheit ergründet wird. Johannes Paul II. War sogar ein richtiger Philosoph, natürlich auch Theologe. Benedikt XVI. Ist vielleicht mehr auf der theologischen Seite, aber dennoch hat er eine ganz starke Ader dafür, mit dem Verstand die Dinge zu durchdringen. Wir haben vielleicht eine etwas negative Sicht von der Philosophie, dass es aber ganz anders ist und auch ganz anders gehen kann, das sagt uns der Referent unseres heutigen Abends und auch der kommenden Abende, in denen wir uns diesem Grundkurs der Philosophie widmen möchten. Es ist Herr Dr. Egger aus Brixen in Südtirol. Ich darf einmal zu Beginn der Sendung, guten Abend Herr Dr. Egger, all Ihre drei Titel nennen. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Abend, Herr Sonneborn, und schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, liebe Zuhörer, Herr Dr. Egger ist ja bei uns schon des Öfteren auf Sendung gewesen. Vielleicht hören Sie ihn auch das erste Mal, dann gratuliere ich Ihnen, es wird sicherlich eine schöne Sendung. Herr Dr. Egger hat das Doktorat in Geschichte, Philosophie und Theologie und wird jetzt aus seinem reichen Fundus und aus seiner langen Erfahrung im Umgang mit Schülern schöpfen, wenn er uns das Thema der Philosophie näher bringt. Herr Dr. Egger, ich glaube, genug der Vorrede. Sie werden uns jetzt angenehm überraschen, indem Sie nämlich zeigen, wie gut das ist, dass man sich mit Philosophie beschäftigt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr herzlich für diese freundliche Einführung in diese neue Sendereihe. Und ich darf Ihnen allen meine besondere Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass wir auch einmal über Philosophie ins Gespräch kommen können. Es ist heute so, dass die Philosophie den Beigeschmack hat, dass es sich dabei um eine hochintelligente, aber oft schwer begreifliche Materie handelt. Ich darf Ihnen eines sagen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe als junger Mensch mich mit philosophischen Fragen überhaupt nie auseinandergesetzt. Bei mir ist es so gewesen, dass ich nach dem Abitur unbedingt Sport studieren wollte. Aber es ist dann so gekommen, dass ich gleich nach dem Abitur zum Militär gekommen bin und ich musste damals 15 Monate als NATO-Soldat abdienen. Und während dieser Zeit bin ich in eine ganz große Krise geraten. Ich habe mir nämlich zum ersten Mal bewusst die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens. Und ich habe mir damals gedacht, Ja, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, dann ist auch jede andere Entscheidung irgendwo sinnlos. Ich muss einmal klären, auf welchen Fundamenten baut denn mein Leben auf? Und es war für mich eine sehr schwere Entscheidung. Ich war nämlich auf dem Gymnasium ein guter Sportler und mein großes Interesse war die Leichtathletik und der Zehnkampf. Und jetzt auf einmal habe ich gemerkt, dass eigentlich das Diskuswerfen, das Stabhochspringen, der 100-Meter-Lauf eigentlich doch nicht alles sein können. Vorher habe ich trainiert, stundenlang jeden Tag, bei jedem Wetter. Und es war für mich immer eine große Freude, wenn es wieder einen neuen Rekord gegeben hat. Und jetzt auf einmal kommt mir vor, es kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, wie weit ein Speer fliegt und wie schnell man 1500 Meter läuft. Und da sind auf einmal gewaltige Fragen aufgetaucht. Und da habe ich mich zurückerinnert, dass ich bei den Jesuiten in der Stella Matutina in Feldkirch einiges über Philosophie gehört habe. Verstanden habe ich nicht sehr viel und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ein Professor, ein Jesuit zu mir gesagt hat, Ecker, die Philosophie ist nicht dein Fach. Ich habe wieder einmal eine Bestätigung erfahren für meine geistige Beschränktheit und habe mir gedacht, na ja, ich weiß es ohnehin, aber ich habe trotzdem weitergekämpft in der Schule. Es ging jedes Mal um das Überleben. Ich war ein sehr schlechter Schüler. Aber vor allem deswegen, weil mich eben der Sport interessiert hat und nicht die Schule. Und jetzt auf einmal stehe ich vor der Tatsache, dass mich verschiedene Fragen bedrängen und ich mich entscheiden musste, was willst du jetzt wirklich studieren? Willst du dich ein Leben lang dem Sport widmen? Oder willst du eigentlich einmal klären, auf welchen Fundamenten das Leben aufbaut? Und ich habe lange Zeit mit mir gerungen. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen. Mein Vater, das war selber ein sehr sportlicher Mann. Und er hat sich aber auch für tiefere Fragen interessiert. Aber er war doch ein Mann, der dem Leben nahe gestanden hat und der von der Praxis hergekommen ist. Und da hat er mich gefragt, ja, was willst du denn eigentlich studieren, wenn du den Militärdienst fertig absolviert hast? Dann habe ich gesagt, ich habe so ein komisches Gefühl, ich glaube, ich muss Philosophie studieren. Und mein Vater schaut mich an und sagt, das wäre das Letzte, was ich studieren würde, weil von dem kannst du ja nicht leben. Aber dann hat er gesagt, wenn es dich wirklich interessiert, und du den Eindruck hast, dass du dich mit diesem Fach auseinandersetzen musst, dann macht's. Und da habe ich mich dann daran gemacht, Philosophie zu studieren. Aus dem Zehnkämpfer wurde plötzlich ein Philosophiestudent. Und da bin ich auf die Universität gekommen. Es war eine sehr bewegte Zeit. Ich erinnere mich noch daran, es war der Höhepunkt der 68er Unruhen. Und die Universität war ein Tollhaus. Und da ist es dann noch interessanter geworden, sich mal mit den eigentlichen Fragen auseinanderzusetzen. Sie sehen also, dass die Philosophie gewissermaßen bei mir durch einen Fußtritt zustande gekommen ist, dass ich selber einmal in eine Krise kommen musste, um mich mit tieferen Fragen auseinanderzusetzen. Und jetzt darf ich Ihnen gleich einmal sagen, um was geht es denn eigentlich in der Philosophie? Bei der Philosophie geht es um eine Weisheit, die sich mit den tieferen Fragen des Menschen befasst. Es geht dabei um folgende Fragen. Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Der eine behauptet das, der andere behauptet das Gegenteil. Wer hat denn Recht? Der eine stellt diese Theorie auf, der andere stellt eine andere Theorie auf. Wer hat denn Recht? Oder wenn man noch gründlicher fragt, gibt es überhaupt die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir alle möchten wissen, wie die Dinge wirklich sind Und dabei hören wir von allen Zeiten verschiedene Meinungen. Zum Schluss hat man einen ganz konfusen Kopf. Und jetzt stellt man sich die Frage, was ist denn jetzt wahr? Kann man überhaupt die Wahrheit erkennen? Das ist einmal eine erste Frage. Die zweite Frage, die den Menschen beschäftigt, ist, was ist denn eigentlich der Ursprung der Dinge? Woher kommt eigentlich die Welt? Woher kommt der Kosmos? Was ist denn der Ursprung aller Dinge? Weil wenn man den Ursprung erklären kann, dann kann man auch sich selbst besser verstehen. Dann begreift man auch besser, was die Welt und was der Kosmos ist. Aber wenn ich den Ursprung nicht klar erkennen kann, dann bleibt alles eine ungewisse Angelegenheit. Dann kommt die nächste Frage. Was ist denn der Mensch? Und da merkt man heute, dass diese Frage gar nicht mehr so leicht zu beantworten ist. Ist der Mensch ein höheres Säugetier? Ist der Mensch ein leibseelisches Wesen? Ist der Mensch ein Gemeinschaftswesen? Ist der Mensch ein humorvolles Wesen? Ist er ein trauriges Wesen? Ist er ein sterbliches Wesen? Was ist denn eigentlich der Mensch? Und solange man kein klares Menschenbild hat, kann man sich selbst nicht verstehen und kann man auch mit den anderen Menschen nicht richtig umgehen. Und wir haben ja in den vergangenen Jahrhunderten die verschiedensten Menschenbilder kennengelernt. Das Menschenbild des Liberalismus, das Menschenbild des Idealismus, des Sozialismus, des Rationalismus, alle haben verschiedene Menschenbilder entwickelt. Was ist denn jetzt aber eigentlich der Mensch? Wenn wir den Menschen begreifen wollen, dann müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, damit wir wissen, wer wir selber sind und was für Rechte und Pflichten wir haben. Das hängt mit dem zusammen. Die nächste Frage ergibt sich ganz von selbst. Was ist denn die Moral? Wenn wir wissen, was der Mensch ist, kommt sofort die nächste Frage. Ja, wie muss sich denn der Mensch richtig verhalten? Wie soll er denn mit seinem Mitmenschen umgehen? Welche Grundhaltungen sind denn verlangt, dass man gut miteinander auskommt? Was muss ich denn tun, damit das menschliche Leben gefördert wird? Also welche Moral, welche Ethik braucht es, damit der Mensch mit den anderen Menschen gut zurechtkommt? Damit sind wir schon bei der nächsten Frage. Was ist denn die Gesellschaft? Wie kann denn die Gesellschaft funktionieren? Ist die liberale Gesellschaft besser? Ist die sozialistische Gesellschaft besser? Haben die Grünen das beste Modell? Was ist denn eigentlich die beste Gesellschaftsordnung? Wie müssen wir die Gesellschaft aufbauen, damit wirklich ein gesellschaftliches Leben gelingen kann? Dann gibt es die Frage, was ist denn eigentlich das Recht? Wir sprechen heute immer von der Verfassung, von den Gesetzen, vom Recht. Wie kann man denn ein Recht begründen? Woher leitet man eigentlich die Menschenrechte ab? Jeder Mensch pocht auf seine Rechte, aber wie kann man denn die eigentlich herleiten, begründen und erklären? Kann eigentlich jeder behaupten, das und das sind die Menschenrechte? Oder gibt es da einen Maßstab dafür? Was ist das Recht? Dann gibt es auch die Frage, was ist Kunst? Heute wird ja oft behauptet, dass alles Kunst sei. Aber ich habe da oft den Eindruck gehabt, dass bei der Kunst auch sehr viel Mist dabei ist. Und wenn man dann oft mit Leuten diskutiert und sagt, diese Kunst, das ist doch ein Schmarrn, dann schauen die einen blöd an und sagen, sie haben von Kunst noch nichts verstanden. Und mir kommt trotzdem vor, dass diese Kunst oder eine gewisse Kunst ein Unfug ist. und dass andere Kunst hingegen wirklich von Können kommt. Und dass sie den Menschen aufbaut, dass sie etwas zu sagen hat, dass sie den Menschen innerlich berührt, erschüttert. Was ist Kunst? Oder die nächste Frage, was ist eigentlich Religion? In der heutigen Zeit eine ganz entscheidende Frage. Was ist Religion? Und warum muss sich jeder Mensch mit dieser Frage auseinandersetzen? Gibt es einen Gott? Kann ich den mit Hilfe meines Nachdenkens ergründen? Gibt es da einen Weg hin zu Gott mit Hilfe der Philosophie? Oder muss ich das einfach so glauben, wie es eben ist? Gibt es da eine Unterstützung von Seiten der Philosophie? Das sind wichtige Fragen. Und schließlich die letzte und wichtigste von allen Fragen: Was ist der Sinn des Lebens? Wozu sind wir auf dieser Welt? Wozu bin ich auf dieser Welt? Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Fragen, die irgendwann den Menschen einholen. Und zwar meistens dann, wenn der Mensch in eine Krise gerät. Solange alles ganz glatt läuft, sind das oft Fragen, die einen kaum berühren. Aber wenn ich in eine Krise komme, wenn ich plötzlich eine Krankheit erlebe, wenn plötzlich ein Todesfall eintritt, wenn mir plötzlich die Arbeit genommen wird, wenn ich plötzlich einen Krieg erlebe, wenn ich plötzlich merke, es gibt nur mehr Gewalt, dann beginnen diese Fragen. Und da beginnt dann die Philosophie aufzubrechen. Und da stellt man sich dann die Fragen, gibt es überhaupt Menschen, gibt es Personen, die uns da eine Antwort geben können? Weil eine Meinung haben ja viele. Aber eine klare Antwort, dass man sagt, wo kann ich denn hingehen, um mit jemandem über diese Fragen zu sprechen? Und das ist jetzt die eigentliche Frage auch dieser Sendereihe: Wo finden wir Antworten auf diese Fragen? Und da können wir eines sagen: Wir haben in Europa im Abendland eine große Schatztruhe. Da gibt es viele, viele gute Gedanken in dieser Schatztruhe. Seit 2500 Jahren gibt es in Europa Denker, Philosophen, die großartige Gedanken entwickelt haben. Und bei denen wollen wir mal nachschauen und uns erkundigen, was sie uns zu bieten haben. Und da müssen wir eines sagen: Unsere Zeit braucht wieder Antworten. Wir spüren, dass die Fundamente erschüttert sind. Wir spüren, dass die Existenz des Menschen betroffen ist. Und wir merken, dass die Dinge nicht mehr so selbstverständlich sind wie noch vor einigen Jahrzehnten. Wir müssen wieder nachdenken. Wir brauchen Antworten auf die tieferen Fragen des Menschen. Und auf diese Fragen können uns die Naturwissenschaften keine Antwort geben. Ich kann nicht in der Chemie eine Antwort finden auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und ich kann nicht in der Mathematik und in der Biologie die tieferen Antworten finden. Manchmal können die Naturwissenschaften auch eine Hilfe sein, selbstverständlich. Aber es ist schon Aufgabe der Philosophie, sich mit den tieferen Fragen auseinanderzusetzen. Das Problem, und das hat Dr. Sonneborn auch schon angesprochen, ist aber, dass die Philosophen es uns nicht leicht machen. Viele von ihnen schreiben in einem sehr komplizierten Stil. Und wenn man manche philosophische Werke liest, dann erschrickt man, dass man sagt, um Gottes Willen, wie soll man denn da etwas verstehen? Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich an der Universität die ersten Texte gelesen habe. Da habe ich mir gedacht, ich verstehe überhaupt nichts. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals ein Buch von Hegel in die Hand genommen habe. Und da habe ich dann drinnen gelesen und da habe ich eine gute Stunde gelesen, um die erste Seite zu verstehen. Und nach einer Stunde habe ich mir gedacht, so die erste Seite habe ich jetzt verstanden. Dann habe ich umgeblättert und mit der zweiten Seite begonnen. Und bei der Hälfte der zweiten Seite habe ich verstanden, dass ich die erste Seite noch nicht verstanden habe. Dann habe ich noch einmal zurückgeblättert und die erste Seite noch einmal gelesen. Und das war ein sehr mühsamer Einstieg. Aber so allmählich ist mir dann doch ein Licht aufgegangen. Ich bin also langsam vom Begriff her, vom Begreifen her, aber so allmählich ist dann das doch ein bisschen leichter geworden. Jetzt, Sie brauchen keine Angst haben, wir lesen weder die erste noch die zweite Seite von Hegel, sondern wir werden uns mit den Grundgedanken beschäftigen. Und da habe ich auch eine sehr interessante Erfahrung machen dürfen. Ich bin seit bald 2 Jahrzehnten Philosophielehrer an einem Gymnasium und habe da diese dankbare und gleichzeitig undankbare Aufgabe, mich mit den jungen Leuten über philosophische Fragen auseinanderzusetzen. Und da ist etwas Interessantes festzustellen. Wenn man von den Fragen ausgeht, dann steigen viele junge Leute ganz begeistert ein. Und da kommt es dann bald zu einem Gespräch und manchmal frage ich einfach meine jungen Leute, die so zwischen 17 und 19 sind, was habt ihr euch denn eigentlich über den Sinn des Lebens gedacht? Und da kommen oft recht interessante Antworten. Und da merke ich, die junge Generation ist für Philosophie durchaus zu haben. Freilich muss man jetzt sich dann als Lehrer immer wieder überlegen, wie man diese jungen Leute an die schwierigeren Gedanken heranführen kann. Das ist ja nicht leicht für sie. Aber etwas habe ich gemerkt, das Interesse ist da. Junge Leute stellen sich unglaublich viele Fragen und auch tiefere Fragen. Und wenn man heute auch mit Erwachsenen ins Gespräch kommt, stellt man immer wieder fest, die Fragen sind da, es ist ein großes Suchen im Gang, die Menschen möchten wissen, um was es geht. Und da hat dann auch unser verehrter Papst Benedikt XVI. Mehrmals schon darauf hingewiesen, dass es unsere Aufgabe ist, dass wir mit Hilfe der Philosophie die tieferen Fragen des Menschen ergründen sollen. Und zwar begründet das unser Heiliger Vater so, dass er sagt, auf der philosophischen Ebene kann man mit jedem Menschen, der sucht, ins Gespräch kommen. Wenn man gleich mit dem Glauben beginnt, dann winken manche Zeitgenossen ab und sagen, ach, das interessiert mich nicht. Aber wenn man bei den Fragen einsteigt und einmal dann nach Antworten sucht und dabei auch einmal zeigen kann, dass das Christentum interessante Antworten hat, dann ist oft ein Gespräch durchaus möglich. Ich sehe das wiederum bei meinen jungen Leuten. Diese jungen Leute, die sind im Religionsunterricht nicht immer leicht ansprechbar. Weil, da wissen Sie, da sind ganz bestimmte Wahrheiten, die Ihnen verkündet werden, erklärt werden und da sträuben Sie sich dagegen. Aber in der Philosophie, da können wir oft recht gut miteinander ins Gespräch kommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt einmal ein ganz bescheidener Versuch, Ihnen zu zeigen, wie ein ganz gewöhnlicher Durchschnittsmensch, in dem Fall meine ich jetzt mich, plötzlich aufwacht und vom Sportler zum Philosophen wird, zum Philosophielehrer wird. weil nämlich plötzlich eine Krise an einen herantritt, eine Krise einen plötzlich packt und zwingt, über die Dinge nachzudenken. Dann haben wir jetzt auch versucht, einmal zu zeigen, um welche Fragen es geht. Es geht um die Frage, ob es eine Wahrheit gibt, der Ursprung der Welt, das Wesen des Menschen, die Moral, die Gesellschaft, das Recht, die Kunst, die Religion, der Sinn des Lebens. Das alles sind Fragen, die uns bewegen und beschäftigen. Und um das geht es in der Philosophie. Und auf das versucht die Philosophie eine Antwort zu geben. Und das wollen wir bei diesem Kurs ein bisschen versuchen, und zwar eine philosophische Grundlage zu schaffen, auch im Hinblick auf unsere christliche Religion und auf unsere christliche Lebensgestaltung. Fragen wir uns zunächst einmal, was bedeutet das Wort Philosophie? Das Wort Philosophie kommt, wie so viele gescheite Wörter, aus der griechischen Sprache. Und wenn wir dieses Wort ein bisschen zerlegen, dann können wir sagen, das bedeutet auf Deutsch die Liebe zur Weisheit. Die Liebe zur Weisheit besteht in der Wertschätzung der Weisheit. Der Mensch soll die Weisheit schätzen und ehren, weil sie ihm eine Antwort auf seine tieferen Fragen geben kann. Es ist ganz interessant, dass hier von einer Liebe die Rede ist. Man könnte heute mal sagen, die Liebe zu etwas weckt das Interesse und führt dazu, dass sich der Mensch mit etwas auseinandersetzt. Wenn ein Mensch keine Liebe hat zu einem Gebiet, dann wird er sich auch nicht dafür interessieren. Und hier wird also gesagt, du sollst dich für die Weisheit interessieren, du sollst sie lieben. Sie ist ein Schatz für dich, weil sie dir Antworten geben kann. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Weisheit und Wissen? Da gibt es eine grundlegende Differenzierung. Das Wissen sieht Tatsachen. Die Weisheit sieht die Hintergründe und sieht das Ganze. Die Weisheit gibt uns dann auch noch Anleitungen, wie wir das Wissen richtig einsetzen sollen. Nehmen wir ein Beispiel. Das Wissen sagt uns, wie eine Atombombe funktioniert. Die Weisheit sagt uns, dass wir sie nicht verwenden sollen. Das Wissen beschränkt sich heute häufig auf Funktionen. Die Weisheit stellt die Verbindung her zwischen dem Wissen und dem Wohl des Menschen. Also Weisheit ist dieses tiefere Wissen, das Hintergrundwissen, das es uns ermöglicht, das technische, das funktionelle Wissen richtig einzusetzen. Die Weisheit vermittelt uns eine klare Orientierung für unser Leben. Sie führt uns zur Erkenntnis des Wesentlichen und gibt unserem Leben eine klare Rangordnung. Die Weisheit schenkt uns aber auch Trost und Gelassenheit in schwierigen Augenblicken. Also die Philosophie ist die Liebe zur Weisheit und die Weisheit ermöglicht es uns, eine klare Orientierung für unser Leben zu bekommen, eine klare Antwort auf die tieferen Fragen. Jetzt kommt die nächste Frage. Was bedeutet denn Philosoph? Das Wort leitet sich wieder vom Griechischen her ab und bedeutet Freund der Weisheit. Der Philosoph ist also ein Freund der Weisheit und bemüht sich um eine ständige Erweiterung und Vertiefung seines Wissens. Gleichzeitig muss der Philosoph aber auch wissen, dass er von der unendlich großen Fülle des Wissens nur sehr wenig besitzt. Pythagoras hat einmal gesagt, der Mensch kann sich nicht als Sophos bezeichnen, als Weiser. Das wäre anmaßend. Denn kein Mensch besitzt die ganze Weisheit. Er kann sich nur als ein Freund der Weisheit bezeichnen. Als einer, der die Weisheit liebt, aber der sich dessen bewusst ist, dass er nie im Besitz der ganzen Weisheit ist. Der große griechische Philosoph Sokrates hat dieses Wissen des Weisen um das eigene Nichtwissen in dem berühmten Satz zum Ausdruck gebracht: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und einen wirklich weisen Menschen werden Sie immer daran erkennen, dass er klar zu verstehen gibt, wie beschränkt sein Wissen ist. Und es ist ja interessant, je mehr wir wissen, umso mehr begreifen wir, dass wir nichts wissen. Und da hat einer der ganz Großen, nämlich Isaac Newton, einmal Folgendes gesagt: All unser Wissen ist nur ein Tropfen im Ozean unseres Nichtwissens. All unser Wissen ist nur ein Tropfen im Ozean unseres Nichtwissens. Ein gewaltiger Satz. Wir wissen ja, dass Newton, wenn er in Greenwich auf der Sternwarte die Sterne beobachtet hat und es im Winter oft recht kalt war, dass er nie eine Kopfbedeckung verwendet hat. Und man hat ihn einmal gefragt, warum er trotz der niedrigen Temperatur nie eine Kopfbedeckung aufsetze. Dann hat er gesagt, er tue das aus Ehrfurcht vor dem, der das gewaltige Universum geschaffen hat, und aus Ehrfurcht vor dem, der alles weiß, im Unterschied zu uns, die wir zu wenig wissen. Newton war einer von den Männern, die ungeheuer viel gewusst haben und trotzdem von großer Demut war. Und da haben wir gleichzeitig auch schon neben dieser Freundschaft zur Weisheit etwas Wichtiges zum Ausdruck gebracht. Weise wird ein Mensch, wenn er demütig ist. Jemand, der glaubt, dass er schon alles weiß, der kann oft nichts mehr dazulernen. Weil er den Eindruck hat, er ist schon so voll von Wissen, dass kein neues Wissen mehr Platz hat. Dabei weiß er eigentlich sehr wenig. Und es ist immer wieder interessant, wenn man an die Universität zurückdenkt. Im ersten Semester, da haben die Studenten immer den Eindruck, dass sie alles schon wissen. Und die geben einem also Ratschläge und auch in den verschiedensten Fachdisziplinen, sie haben den Eindruck, sie wissen also eine ganze Menge. Und wenn sie dann einmal 2-3 Jahre lang studieren und einmal merken, was für eine Fülle an Wissen es gibt, da werden sie dann ein bisschen kleiner und bescheidener. Und wenn sie dann das Studium abschließen, dann merken sie, dass sie im Grunde genommen Anfänger sind und dass sie eigentlich herzlich wenig wissen. Das soll uns nicht entmutigen. Wir dürfen viel wissen und wir dürfen auch mit Freude und Stolz sagen, ja, ich weiß verschiedene Dinge. Aber wir sollten nie der Versuchung verfallen, dass wir sagen, wir sind Wissende, wir sind Weise. Das ist immer gefährlich. Und dann hat die Philosophie noch eine dritte Funktion. Die Philosophie ist im Unterschied zu den verschiedenen Naturwissenschaften eine Gesamtweltanschauung. Die längere Beschäftigung mit der Philosophie führt dazu, dass der Mensch eine Gesamtschau des Lebens und der Welt bekommt. Wir haben nämlich heute immer ein Problem, dass wir Fachleute haben, die in einzelnen Disziplinen, in einzelnen Fachbereichen unheimlich beschlagen sind. Aber wir haben nur wenig Menschen, die den Überblick haben, die einen Durchblick haben. Und das ist die Aufgabe der Philosophie, dass sie eine Gesamtschau vermittelt. Wir sollten durch die Beschäftigung mit der Philosophie fähig werden, mit Hilfe von einigen grundlegenden Prinzipien die Gesamtschau zu bekommen und das Wesentliche zu erkennen. Und deswegen sagt man auch, dass ein Mensch eine Weltanschauung haben soll. Es genügt nicht, dass ich ein Fachwissen habe, sondern ich muss auch irgendwo vor meinem geistigen Auge eine Gesamtschau haben. Fassen wir es noch einmal zusammen. Wir haben also jetzt gehört, um welche Fragen es in der Philosophie geht. Da geht es um die Frage, gibt es Wahrheit? Was ist der Ursprung aller Dinge? Was ist der Mensch, die Moral, die Gesellschaft? Was ist das Recht? Was ist die Kunst? Was ist die Religion? Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter. Also diese tieferen Fragen. Der zweite Punkt, was bedeutet das Wort Philosophie? Philosophie bedeutet Liebe zur Weisheit. Wir sollten also jenes Wissen, das wir Weisheit nennen, schätzen und lieben. Jenes Wissen, das uns Antwort geben kann, das uns eine Orientierung gibt für unser Leben. Der dritte Punkt war, was bedeutet Philosoph? Der Philosoph ist ein Freund der Weisheit. Er schätzt die Philosophie, er bemüht sich um die Philosophie, er vertieft sich in die Philosophie, weil er weiß, dass er von der Philosophie Anregungen bekommt. Aber gleichzeitig bedeutet das Wort Philosoph auch, dass ich immer nur ein Freund der Weisheit bin und nie im Besitz der ganzen Weisheit bin. Und dass ich deswegen demütig sein muss, wenn ich im Bereich der Philosophie weiterkommen will. Und ein vierter Punkt. Die Philosophie hat die Aufgabe, uns eine Weltanschauung zu vermitteln, in dem Sinn, dass sie uns eine Gesamtschau der Welt vermittelt. Nicht nur ein spezielles Fachwissen, sondern einen Überblick über die Welt, über die Dinge. Und dass wir aufgrund dieses Überblicks dann unser Leben wesentlich und zielsicher gestalten können. So viel als eine erste Einführung in die Philosophie.
Grundkurs Philosophie heißt es heute Abend bei uns, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Die erste einer ganzen Reihe von Folgen zu diesem Thema. Was ist denn die Philosophie? Womit beschäftigt sie sich? Was ist ihr Anliegen? Warum ist sie wichtig? Wie betrifft uns die Philosophie? Was bedeutet die Philosophie für uns auch im Hinblick auf unseren Glauben? Herzlichen Dank an Herrn Dr. Egger aus Brixen in Südtirol für seinen zweigeteilten Vortrag zu diesem Thema, eine erste Einführung in das Thema rund um die Philosophie. Herr Dr. Egger, Sie haben uns im ersten Teil Ihres Vortrags sehr plastisch vor Augen gestellt, was denn diese Fragen sind, die den Philosophen bzw. die Wissenschaft der Philosophie beschäftigen. Und das scheinen ja nun so Fragen zu sein, Fragen von jedermann. Also was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Ursprung der Dinge? Auf den ersten Blick sieht das alles ziemlich einfach aus. Dennoch ist ja die Philosophie eine Wissenschaft. Was zeichnet denn allgemein gesprochen mal eine Wissenschaft aus?
Ja, das ist keine ganz einfache Frage. Aber wir können nun mal Folgendes sagen. Im Bereich der Philosophie erwartet man sich, dass die Aussagen der Philosophie von einem logischen Denken bestimmt sind. Es muss also danach getrachtet werden, dass die Antworten, die man gibt, logisch sind und evident sind. Man kann also nicht einfach irgendwelche Behauptungen aufstellen, sondern es müssen ganz bestimmte Antworten gegeben werden, die logisch, das heißt also folgerichtig formuliert sind. Das Zweite, was die Philosophie dann auch braucht, um sich als Wissenschaft präsentieren zu können, die braucht auch eine entsprechende Sprache. Und hier geht es auch immer wieder darum, haben wir überhaupt Wörter, um die Fragen und die Antworten formulieren zu können? Ganz bestimmte Fragen spüren wir in unserem Inneren, aber es ist uns nicht immer gegeben, diese Fragen auch in Worte zu kleiden. Und so brauchen wir auch ganz dringend entsprechende Wörter, die exakt das wiedergeben, was wir eigentlich ausdrücken möchten. Also die Philosophie der Wissenschaft beginnt zunächst einmal mit einem logischen Denken. Die Antworten müssen logisch sein. Die Philosophie erfordert dann als nächstes auch eine klare Sprache. Wenn die Sprache verwaschen ist und nicht wissenschaftlich klar definiert ist, dann können wir auch nicht die Dinge mit Genauigkeit zum Ausdruck bringen. Das sind also mal die zwei grundlegenden Voraussetzungen. Ein drittes Moment ist dann, dass man sich die Frage stellt, kann man diese Dinge, die man durch logisches Denken und durch richtiges Formulieren zum Ausdruck bringt, auch überprüfen? Und hier kommt es nun darauf an, bei welcher Philosophie man einsteigt, festzustellen, wann sind Aussagen überprüfbar, wie sind sie überprüfbar und kann man sie überhaupt überprüfen. Und da kommt jetzt die Erfahrung auch ins Spiel, dass man zunächst einmal sagt, können wir gewisse Dinge durch die Erfahrung bestätigen? Bewähren sich ganz bestimmte Aussagen? Sind sie wirklich stichhaltig? Und da kommt jetzt also die Philosophie in diese Situation hinein, wo sie sich auch wirklich der Prüfung durch die Erfahrung und durch das Leben stellen muss. Wir haben also mal drei grundlegende Dinge. Ich brauche zunächst einmal ein richtiges, klares und logisches Denken. Ohne das kann es keine Wissenschaft geben, auch im Bereich der Philosophie nicht. Ich brauche eine klare und fundierte Sprache, damit ich die Dinge richtig zum Ausdruck bringen kann. Und es braucht dann noch die Überprüfung durch die Erfahrung, durch das Leben und im weitesten Sinn vielleicht auch durch die Geschichte, welche von diesen philosophischen Lehren sind zutreffend und welche sind nicht zutreffend. Wir müssen uns nämlich über eines auch im Klaren sein, das möchte ich hier noch ganz gerne anfügen. Es gibt in der Philosophie auch viele Irrlehren. Es ist nicht alles, was die Philosophie produziert hat, auch brauchbar. Es ist nicht alles, was die Philosophie sagt, wahr. Es gibt auch viele Irrlehren und es hat auch Philosophen gegeben, die durch ihr Denken oft zu einer Katastrophe beigetragen haben. Das Denken kann auch falsch sein. Die Philosophie kann auch zu Irrlehren führen und kann dazu beitragen, dass es oft sehr viel Leid und sehr große Katastrophen gibt. Also, wenn ich das in dem Sinn noch einmal sagen kann, Wissenschaft verlangt richtiges, logisches Denken, dann eine entsprechende, klar definierte Sprache und dann auch die Überprüfung durch die Erfahrung, durch das Leben, durch die Geschichte.
Herzlichen Dank. Ich darf jetzt Frau Fechler aus Ankum begrüßen. Grüß Gott, Frau Fechler.
Ja, grüß Gott, Herr Sodermann. Grüß Gott, Herr Dr. Egger. Manfred Lütz hat ja gerade in diesem Buch Gott, was jetzt überall im Gespräch ist und in der Diskussion ist, ist er ja durch die Philosophien gegangen, geritten dadurch und hat ja einiges auch klargestellt oder beziehungsweise seine Meinung dagegen gesetzt und alles das, was so irrig war, auch klar aufgezeigt. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein Buch, was man jetzt lesen müsste. Er sagt allerdings auch, dass die Philosophie an vielen Stellen das kompliziert, was eigentlich viel einfacher ist. Und er stellt dem gegenüber die Menschwerdung Christi. Ich habe aber jetzt noch eine andere Frage. Sie sagten, Philosophie, das wissen wir ja, ist Freund der Weisheit, Philosoph der Freund der Weisheit. Können Sie mir sagen, was jetzt der Unterschied ist zwischen dieser Weisheit, der Philosophie, und der Weisheit, den Weisheitsbüchern des Alten Testaments? Wenn ich habe Kohelet zum Beispiel, das bezieht sich ja auch nicht alles, was da Weisheit genannt wird, direkt auf Gott. Also ist nicht alles religiös, sondern es sind auch Lebensfragen. Und Kohelet ist ja auch schon so ein Philosoph, der sich viele Gedanken macht und vieles beobachtet und auch das und auch argumentiert gegen auch eine religiöse Überzeugung. Da, wenn wir zum Beispiel immer hören, dass alles, jedes gute Werk dann belohnt wird, wenn es vierte Gebot ist, ehre deine Eltern, dann wirst du lange leben, weil ja im Alten Testament auch geglaubt wurde, dass eben Gott hier schon alles in diesem Leben belohnt, wenn man gut ist. Und dagegen hat sich schon Job hat das auch schon als irrig dargestellt. Er ist eben nicht, hat nicht diese Leiden durchmachen müssen, weil er gesündigt hat, wie ihm seine Freunde einreden wollen. Aber meine Frage ist nochmal, dieser Unterschied zwischen der Weisheit der Philosophie und der Weisheit der, man könnte schon fast sagen, auch ein Philosoph Kohelet, obwohl das ja als Weisheitsbücher des Alten Testaments eingestuft ist, die eingestuft sind und die ja auch gerade deshalb, weil es auch inspirierte Bücher sind, eigentlich mehr religiös sind. Habe ich mich klar Frage. Ausgedrückt, wahrscheinlich auch sehr kompliziert.
Nein, Sie haben es wunderbar formuliert und ich kann nur staunen, wie Sie das so in wenigen Sätzen zum Ausdruck bringen können.
Oh, danke.
Ja, aber Sie haben eigentlich schon die Antwort irgendwo mitgeliefert. Also wir können ruhig sagen, dass die Weisheitsliteratur im Alten Testament sicherlich von Gott kommt auf der einen Seite, und dass auf der anderen Seite aber auch menschliches Denken und auch menschliche Erfahrung hineinspielen. Wir können ruhig sagen, dass es in der Weisheitsliteratur auch Philosophie gibt. Mhm. Allerdings, und das haben Sie schon eigentlich wunderbar zum Ausdruck gebracht, handelt es sich dabei um eine Philosophie, die inspiriert ist. Das heißt, es geht um eine Weisheit, die vom Licht Gottes auch erleuchtet ist. Und da kommen wir ja gleich zu einem weiteren ganz entscheidenden Punkt, dass nämlich die Philosophie auch einen entsprechenden Geist braucht. Es gibt oft einen zerstörerischen Geist, der sich in verschiedenen Philosophen manifestiert, also der in verschiedenen Philosophen zum Ausdruck kommt, wo man spürt, das ist ein negativer Geist, ein pessimistischer Geist, ein zerstörerischer Geist. Mhm. Und es gibt einen anderen Geist, wo man merkt, das baut auf, das regt an, das erhebt und so weiter, wo man spürt, es ist immer die Vernunft, die hier denkt, die Erfahrung, die hier Weisheiten sammelt, aber unter dem Vorzeichen eines göttlichen Geistes.
Mhm. Ja, das ist schon. Ich danke Ihnen schon, das reichte mir eigentlich schon. Danke
schön, Frau Fechter. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Darf ich da vielleicht noch etwas anfügen? Oder
bitte schön, Dr. Eger.
Ja, also muss ich Ihnen eine traurige Geschichte erzählen. Ich habe einmal einen Schüler gehabt und dessen Bruder war ein sehr begabter junger Mann und der hat in der Abiturientenklasse sehr viele Philosophen gelesen und geschluckt und unter anderem auch Schopenhauer. Der Philosoph Schopenhauer, der gilt ja als der Begründer der pessimistischen Philosophie. Schopenhauer kann wunderbar schreiben und er hat auch eine ironische Ader und hat also die Fähigkeit, Menschen anzusprechen, aber durch dieses Werk zieht sich ein tiefer Pessimismus. Und dieser junge Mann, der war also 19 Jahre alt, der hat diese Werke von Schopenhauer immer wieder gelesen und gelesen und gelesen. Und die Mutter hat festgestellt, dass der junge Mann sich plötzlich ganz verändert hat. Und da hat sie mich dann einmal angerufen und hat gesagt, könnten Sie nicht einmal mit meinem Sohn sprechen? Ich habe den Eindruck, diese Philosophie, die führt den regelrecht in die Depression. Und ich habe dann mit ihm ein Gespräch geführt und da habe ich gemerkt, dass der ganz von Schopenhauer erfasst war, und er hat also das ganze Leben unheimlich pessimistisch gesehen und das auch hochintelligent begründet und. Was ist dann schließlich passiert? Der junge Mann hat sich umgebracht. Der hat einfach plötzlich einen Zug in sich gespürt, und die Mutter hat gesagt, der Schopenhauer war da auch mit beteiligt. Und da habe ich mir nur gedacht, es ist interessant, in der Philosophie gibt es nicht nur Argumente, in der Philosophie gibt es auch einen Geist. Und man muss also sehr wohl schauen, auf welchen Geist man sich einlässt. Die Philosophie übt auch eine Kraft aus. Die bewegt etwas. Das ist nicht nur etwas Logisches, sondern das ist auch etwas Dynamisches. Das geht hinein in die Seele des Menschen. Das bewegt etwas, das dominiert auch den Geist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bei der Philosophie immer wieder die Frage stellen, was für ein Geist herrscht in der Philosophie vor. Und deswegen ist diese Frage von der Dame, die vorhin angerufen hat, eine ganz, ganz wichtige Frage. Die müssen wir uns als christliche Menschen gleich einmal stellen. Philosophie hat nur dann wirklich eine große Kraft im positiven Sinn, wenn sie vom richtigen Geist herkommt.
Die Philosophie kann also auch durchaus mal eine Ideologie sein oder eine Ideologie als Philosophie verkauft werden, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ganz richtig. Ja, wir wissen ja, dass hinter jeder Ideologie immer auch eine Philosophie steht. Und die Ideologien, die haben ja einiges bewegt in unserer Geschichte, und zwar oft in tragischer Weise.
Sie haben uns ja erklärt, was eine Wissenschaft ist und dass die Philosophie nun eine Wissenschaft ist, weil sie die Kriterien, die Sie genannt haben, logisches Denken, entsprechende Sprache, Vokabular und auch eine Überprüfbarkeit der erlangten Ergebnisse erfüllt. Nun klingen diese Fragen, ich möchte es nochmal sagen, wie ganz normale Fragen, die wir uns in der Philosophie stellen. Kann denn nun jeder einfach so drauf los philosophieren, wenn er ein bisschen was weiß über Vokabular und logisches Denken, oder braucht es da mehr?
Jetzt sagen wir mal so, jeder von uns ist im Grunde genommen ein kleiner Philosoph, weil jeder Mensch versucht auf diese Fragen, die wir heute schon ein bisschen angedeutet haben, eine Antwort zu finden und auch sich eine Antwort zu geben. Wenn man heute mit einem Menschen spricht und sagt, was hat denn dein Leben eigentlich für einen Sinn? Und Sie haben es mit einem Menschen zu tun, der sich mit dem auseinandergesetzt hat, dann kann er Ihnen durchaus auch eine Antwort geben, ohne dass er jetzt Fachphilosoph ist. Das heißt, jeder von uns ist auf seine Art und Weise immer auch ein kleiner Philosoph. Wenn er jetzt aber wirklich tiefer eindringen will, dann muss er sich doch mal mit den Fachphilosophen auseinandersetzen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Sie können heute von den großen Denkern, nehmen wir mal an, jetzt von Sokrates oder von Platon und Aristoteles, auch Bücher finden, in denen Sie sich durchaus zurechtfinden. Wenn Sie heute, nehmen wir mal an, eine höhere Schule besucht haben und Sie lesen eine Einführung in die Philosophie, dann haben Sie die Möglichkeit, die Grundgedanken dieses Buches zu verstehen, und Sie können damit auch in Ihrem eigenen Leben etwas anfangen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte mehr wissen, und Sie steigen jetzt dann tiefer ein, dann wird es notwendig sein, dass Sie entsprechende Kurse besuchen oder dass Sie auch auf einer Hochschule oder auf einer Universität studieren. Ich habe zum Beispiel das große Glück gehabt, dass ich mehrmals an einer Volkshochschule über Philosophie Vorlesungen halten durfte. Und da sind verschiedenste Personen gekommen, die mit einer großen Begeisterung philosophische Fragen erörtert haben. Und ich muss Ihnen sagen, diese Kurse gibt es heute noch. In der Volkshochschule von Bozen, da treffen wir uns, und seit 10 Jahren trifft sich da fast so ein philosophischer Fanclub, der miteinander über philosophische Fragen diskutiert oder sich mal philosophische Vorlesungen anhört. Es gibt also sozusagen verschiedene Stufen. Einmal die eigene philosophische Überlegung oder die philosophische Überlegung auch im Freundeskreis. Dann gibt es eine weitere Stufe, dass man allgemein verständliche Einführungen einmal hört. Da kann man dann schon einige Grundgedanken mitnehmen. Und dann kommt man zur Fachphilosophie. Und da wird es natürlich dann ein bisschen komplizierter. Aber ich würde sagen, es ist für jeden Geschmack und für jeden Bedarf gibt es heute Angebote.
Was die Überprüfbarkeit betrifft, nun, wir sind aus den Naturwissenschaften gewohnt, dass wir Zahlen und Fakten sehen und das nachrechnen können und damit stimmt die Sache. Da werden wir sicher dann, was die Philosophie betrifft, von Ihnen in den kommenden Sendungen noch einiges hören. Ich habe jetzt für heute noch eine letzte Frage. Man versucht doch heute oft, Sie haben gesagt, das geht nicht, aus den Naturwissenschaften heraus, gerade aus der Quantenphysik heraus, Welterklärungen zu geben, Erklärungen für das Woher und Wohin des Menschen. Wo liegt denn der eigentliche Grund, dass die Naturwissenschaft das nicht leisten kann, die Philosophie aber schon?
Ja, wenn man es einmal versucht, von der Methode her zu beantworten, die Philosophie, die Naturwissenschaft bedient sich ja meistens der mathematischen Methode. Die mathematische Methode hat den großen Vorteil, dass sie verschiedene Dinge messen können, wägen können, dass sie die Dichte überprüfen können. Sie können quantitative Dimensionen messen. Sie können den Raum messen, sie können die Zeit messen, sie können Kräfte messen und sie können dann verschiedene Beziehungen herstellen mit Hilfe von mathematischen Gleichungen. Sie haben also die Möglichkeit, die quantitativen Eigenschaften der Wirklichkeit mathematisch zu erfassen und dann mit Hilfe von Formeln also zum Ausdruck zu bringen. Jetzt ist es aber so, dass die quantitativen Aussagen der Naturwissenschaft nicht imstande sind, auf die qualitativen Fragen eine Antwort zu geben. Sie können nicht die Sinnfrage in eine mathematische Formel umwandeln. Und sie können nicht das Wesen des Menschen mit Hilfe von Messungen zum Ausdruck bringen. Sie können natürlich auch naturwissenschaftlich einiges über den Menschen sagen und einiges über die Gesellschaft sagen. Die Statistik hilft ihnen. Das sind alles Wissenschaften, die man heranziehen kann. Aber über das Wesen der Dinge, und das ist jetzt das Eigentliche der Philosophie, über das Wesen der Dinge kann ich mit dieser Methode keine Antwort geben. Also wenn ich heute sage, was ist das Wesen des Menschen, was ist das Wesen der Gesellschaft, was ist das Wesen der Kunst, da komme ich mit diesen Methoden nicht letztlich zu antworten. Da muss ich anders vorgehen, da brauche ich andere Instrumente, da brauche ich andere Methoden als die Naturwissenschaft.
Dankeschön, Herr Dr. Egger, für diese erste Antwort. Auch dazu werden wir sicher noch mehr hören, gerade was die Methode betrifft, auch was das Wesen der Dinge nun wirklich ist. Wird sicherlich noch eine spannende Reihe. Vielen Dank für diese Einführung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und freue mich schon auf unsere nächste Sendung.
Ich danke auch Ihnen recht herzlich für diese Moderation und für diese Begleitung.
Auf Wiederhören, Herr Dr. Egger.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank für das Dabeisein. Wir haben heute von Herrn Dr. Egger schon einen einführenden Bogen gehört. Zunächst einmal von diesem, wie er selber es nannte, Fußtritt, der den Menschen manchmal erst dazu führt, tiefere Fragen zu stellen. Herr Dr. Egger hat uns dann gesagt, was diese tieferen Fragen auf rein menschlichem Niveau zunächst einmal denn sind, was die Philosophie, die Wissenschaft, die sich in Beantwortung dieser Fragen herausgebildet hat, bedeutet, was wer der Philosoph ist und was die Philosophie uns für eine Weltanschauung liefern kann, nämlich eine Gesamtweltanschauung. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören möchten, können Sie davon gerne einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen und zwar per E-Mail cd-dienst@horeb.org oder per Telefon und Fax unter 0700 7525 7520. Ich wiederhole 0700 7525 7520. 0732 20 20. Wie immer besteht die Möglichkeit, diese Sendung auch als Podcast von unserer Homepage herunterzuladen, per Computer und Internet. Sie können das Podcast-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org aufrufen und dort diese Sendung abonnieren bzw. herunterladen. All diese Dienste sind selbstverständlich für Sie kostenlos. Wenn Sie es können, bitten wir Sie allerdings um eine finanzielle Unterstützung, denn das ist ja für uns mit Arbeit verbunden. Und damit wir das Radio und auch diese Services Ihnen auch in Zukunft anbieten können, würden wir uns über eine solche Unterstützung freuen. Wenn Sie das nicht können, scheuen Sie sich nicht trotzdem, sich eine Sendung zu bestellen, denn das Wichtigste ist, dass die frohe Botschaft und die gute Nachricht hinausgeht. Ihnen noch einen gesegneten Abend, Ihr Peter Sonneborn.